Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein. Mit dem Wochenspruch aus Micha 6, Vers 8 begrüßt der Kirchenrat die Gemeinde, alle Gäste, alle Zuhörer und Zuseher zu diesem heutigen Gottesdienst. Dieser Gottesdienst wird von Lektorin Liane Zwafering-Wemhove geleitet. An der Orgel begleitet uns Albert Ahrens. Ab sofort wird die Rundgangskollekte für die Kirchen- oder Diakoniekasse wieder eingeführt. Heute für die Kirchenkasse. Dazu werden die Kollektierenden durch die freien Bänke gehen. Die Türkollekte heute ist für die Rumänienhilfe bestimmt. Am Mittwoch, den 20. Oktober, trifft sich um 14.30 Uhr der Seniorentreff. Anmeldungen dazu sind auf einer ausliegenden Liste im Foyer oder mündlich bei Albert und Gesine Ahrens oder Hendrikin Höring heute noch möglich. Nächsten Sonntag findet der Gottesdienst gemeinsam hier in dieser altreformierten Kirche statt, unter der Leitung von Predigerin im Ehrenamt Heike Wolf. Anmeldungen sind nach wie vor bei Pastorin Franke möglich. Die Türkollekte ist dann für die reformierten Kirchen in Osteuropa bestimmt. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Auch ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sammeln uns in der Stille. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht fahren lässt ein Werk seiner Hände. Amen. Mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, durch den Herrn Jesus Christus. Wir singen zum Eingang Strophe 1, 4 und 5 von Psalm 6. Psalm 6. Lasst uns beten. Ich stehe vor dir mit leeren Händen her. Deine Wege sind mir manches Mal fremd. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Vater im Himmel, es gibt so vieles, was mich von dir trennt. Oftmals stehe ich mir selbst im Weg. Vergib mir meine Schuld. Richte mich neu aus auf dich und dein Wort. Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. Das bitte ich, nicht weil ich es verdient hätte, sondern aus lauter Gnade. Amen. In 1. Johannes 3, Vers 20 und 21 wird uns zugesprochen, wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und er kennt alle Dinge. So haben wir Zuversicht zu Gott. Wir hören die Weisung aus 5. Mose 5, die Verse 6 bis 21.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr dein Gott geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf dass dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie der Herr, dein Gott, geboten hat, auf dass du lange lebst und dir es wohlergehe in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, Acker, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was sein ist. Amen.
Wir singen Lied 198, Strophe 1. Wir beten. Barmherziger und ewiger Gott, wir kommen zu dir, nachdem wir schon viele bekannte Worte gehört, gelesen und gesungen haben. Vieles davon begleitet uns schon seit unseren Kindertagen. 10 Gebote, Lieder, Psalmen, wir kennen sie teilweise in- und auswendig. Dass diese Worte uns auch an diesem Sonntag wachrütteln wollen, dass sie uns tatsächlich etwas Neues zu sagen haben, daran glauben wir fest. Damit wir dein Wort auch richtig verstehen und damit es in und durch uns wirken kann, brauchen wir dich. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, in unserem Reden, Hören und Handeln. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, damit du uns segnest, damit wir zum Segen werden können. Wir bitten dich, komm zu uns. Schenke uns, was wir brauchen für die neue Woche. Sei bei uns hier in der Kirche, sei bei den Kindern im Kindergottesdienst, sei bei denen, die den Gottesdienst zu Hause am Bildschirm mitfeiern, sei bei deiner versammelten Gemeinde um Jesu willen. Amen. Wir hören auf die Schriftlesung. Sie steht im Brief des Paulus an die Römer. Wir lesen Römer 8, die Verse 29 bis 39.
Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Denn auch seinen eigenen Sohn, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle gar hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet, den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Das Lied zur Predigt ist Lied 351, Vers 1 und 6. Und nach diesem Lied können dann die Kinder in den Kindergottesdienst gehen. Der Predigttext ist heute zu finden in 1. Samuel 17. Aber schauen wir erst kurz auf das Kapitel, das dem Text vorangeht. In 1. Samuel 16 wird uns erzählt, wie David zum König gesalbt wird. Der Prophet Samuel geht nach Bethlehem zu Isai und er lässt sich dessen Söhne vorstellen. Gott hatte ihm nämlich gesagt, einer von diesen Söhnen solle künftig König über Israel werden. Nachdem es unerwarteterweise nicht die ältesten Brüder sind, salbt Samuel den jüngsten Bruder, David, zum König. Aber noch ist Saul König. Allerdings wird dieser geplagt von bösen Geistern. Er tobt und wütet, wenn ihn die wirren Gedanken überkommen. Im Palast weiß man um Davids besondere Fähigkeiten im Harfenspiel und David wird immer wieder kurzerhand in den Palast geholt und er beruhigt dann Saul durch seine Musik. Das 17. Kapitel des 1. Samuel-Buches trägt die Überschrift David und Goliath. Es hat ganze 58 Verse. Wir lesen es deshalb hier nicht ganz. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Überblick über das wohl bei vielen bekannte Geschehen geben. Während der Predigt werden wir uns dann einige Verse genauer ansehen. David hütet, wenn er nicht gerade Musik im Palast macht, die Schafe seines Vaters. Währenddessen führt Saul einen Krieg gegen die Philister. Der Konflikt eskaliert. Einer der Philister, Goliath, tritt hervor. Jeden Morgen und jeden Abend brüllt Goliath die Israeliten an. Er verhöhnt und verspottet die Israeliten und ihren Gott. Eines Tages wird David von seinem Vater Isai zum Ort des Geschehens geschickt, um seine großen Brüder, die in Sauls Armee dienen, mit Proviant zu versorgen. David kommt in einem brenzligen Moment. Die Israeliten bereiten sich gerade auf einen Angriff vor und das Kriegsgeschrei ist schon von Weitem zu hören. David hört auch Goliaths Gebrüll. Nach einem Gespräch mit seinen Brüdern spricht David mit König Saul. David will gegen Goliath kämpfen. Saul erwidert, David sei viel zu jung. David lässt sich aber nicht von seinem Vorhaben abbringen. Er bekommt die Schutzausrüstung Sauls angeboten, schlägt dieses Angebot jedoch sofort aus. Die Ausrüstung ist ihm viel zu schwer. Er zieht in den Kampf, lediglich bewaffnet, mit einigen Kieselsteinen und seiner Steinschleuder. Den Ausgang der Geschichte kennt ihr wohl alle. Goliath wird von David überlistet. Bevor es zum eigentlichen Kampf kommt, hat Goliath schon einen Stein an die Stirn bekommen. Er ist sofort außer Gefecht. David schlägt ihm den Kopf ab, die Philister fliehen und Israel freut sich über den Sieg. Soweit die Erzählung in 1. Samuel 16 und 17. Gemeinde Jesu Christi, Geschwister im Glauben. Stell dir einmal vor, du gehst über die Straße, nachts. Nicht hier in La, wo jeder jeden kennt. Du bist in Köln, Amsterdam, in einer Großstadt. Stell dir also vor, du gehst im Dunkeln durch eine enge, leicht verfallene Gasse. Plötzlich kommt ein Hund daher. Eher unfreundlich. Er schaut dich an und kommt zähnefletschend und drohend in deine Richtung. Du bist allein. Was machst du? Es gibt laut Psychologen 3 Handlungsmöglichkeiten. Auf Englisch heißen sie Fright, Flight oder Fight. Einfrieren, fliehen oder kämpfen. Bei jeder Drohung gibt es für Menschen, so die Psychologin, diese 3 Handlungsmöglichkeiten. Einfrieren. Das bedeutet, man ist vor Angst gelähmt, man erstarrt und man hofft, dass die Gefahr von alleine vorbeigeht. Dass der Hund einfach weggehen wird. 2. Möglichkeit, fliehen. So schnell es die Kondition zulässt. Man hofft, dass der Hund langsamer ist und von der Verfolgung ablassen wird. Die 3. Möglichkeit lautet kämpfen. Muskeln anspannen, sich nach einer Waffe umsehen, Stock oder Stein, und sich verteidigen. Fright, flight, fight. Einfrieren, fliehen, kämpfen. Das ist das, was der Mensch erstmal tun wird bei Gefahr. Und genau diese 3 sehen wir auch in der Geschichte von David und Goliath. Schauen wir an dieser Stelle einmal genau auf den Bibeltext. 1. Samuel 17, Vers 11. Da Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters, also von Goliath, hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Das Volk Israel war wie eingefroren, starr vor Angst. In Vers 24 lesen wir dann, und wer von Israel den Mann sah, floh vor ihm und fürchtete sich sehr. Weglaufen. Flucht. Natürlich wird in der Geschichte auch gekämpft. Der tapfere David wählt die 3. Möglichkeit. Den Kampf. Aber was sagt uns das? Kämpfen ist besser als fliehen? Auf keinen Fall erstarren vor Angst? Nein, ich denke, es geht hier um etwas völlig anderes. Wir haben gehört, wie David von Samuel zum König gesalbt wird. Samuel wählt in Gottes Auftrag den Jüngsten aus der Familie aus. Ausgerechnet der soll irgendwann die Israeliten regieren. Und während des Auswahlverfahrens spricht der Herr zu Samuel: Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Auch in diesem 17. Kapitel des 1. Samuel-Buches geht es genau darum, sehen wir Menschen nur, was vor Augen ist, oder schauen wir weiter? Sehen wir nur diesen unüberwindlichen Riesen, oder haben wir etwas ganz anderes vor Augen? Darum geht es heute. Hätten wir dort zwischen den Soldaten Israels bei David und Saul gestanden, hätten wir wohl zuerst auch die Bedrohung gesehen. Es ist ja auch eine Bedrohung, die nicht zu übersehen ist. Ein echter Riese. Und er will kämpfen. Ausführlich werden seine Statur und seine Waffenausrüstung beschrieben. Eherner Helm, Schuppenpanzer, Beinschienen, Wurfspieß, Lanze, alles massiv, qualitativ hochwertig. Goliath verfügt über die modernste Kampftechnologie jener Zeit. Dazu Körpergröße und Kraft, Wer kann da schon dagegen halten? Die Waffen der Israeliten sind jedenfalls wesentlich weniger wertig, weniger lang, weniger stabil. Eine ernstzunehmende Bedrohung. Drohung auch in den Worten Goliaths, in denen er die Israeliten herausfordert. Kein Wunder, dass ihnen Angst und Bange ist. Angst gab und gibt es zu allen Zeiten. Gibt es nicht auch heute vieles, das uns Angst macht? Im eigenen Leben, wenn eine Krankheit drohend ins Leben bricht? Wenn unsere Waffen der medizinischen Wissenschaft machtlos erscheinen? Angst um eine Beziehung, die immer schlechter wird? Angst um den Arbeitsplatz. Ach, es gibt so vieles, was uns Angst machen könnte, wovor wir uns fürchten können. Diese Dinge erscheinen uns wie ein Riese, wie Goliath, gegen den wir nichts zu tun vermögen. Vielleicht spielen diese Ängste in deinem Leben keine große Rolle. Aber dann schauen wir ein bisschen weiter. Angst vor der Zukunft unseres Landes? Angst vorm Klimawandel oder noch etwas anderes? Kennen wir nicht diese Unruhe, wenn wir an die christliche Kirche denken? Alte und Junge, die meisten von uns hören und sprechen nur von Rückschritten in der Kirche. Gottesdienstbesuch, Bibelkenntnis, vieles ist rückläufig. Das hören wir von anderen und wir sehen es wohl auch selbst. Das, was uns Halt gibt, ist anderen egal. Die Verweltlichung, die Säkularisierung stampft wie ein Riese durch unsere Welt. Was können wir dagegen tun? Erstarren? Fliehen in die kleine christliche Blase, in der die Welt noch in Ordnung zu sein scheint? Oder doch kämpfen mit allen Mitteln der missionarischen Initiative? Man kann sich sehr machtlos fühlen, wenn die Existenz bedroht wird. Ich denke, wir alle spüren mehr Angst und Unsicherheit, als wir so manches Mal zugeben wollen. Jeder von uns hat seinen eigenen Goliath. Goliath kann viele Gesichter haben. Und wie haben wir damit umzugehen? Lass mich dazu eins vorweg sagen. Die Moral der Geschichte ist heute nicht: Kämpfe, denn Angst und Flucht helfen dir nicht. Kämpfe tapfer, dann wird das schon. Das ist nicht die Botschaft von heute. Das ist billige Psychologie, die manchmal funktionieren mag, aber manches Mal auch einfach falsch ist. Denn was gibt es schon zu kämpfen gegen bestimmte Krankheiten? Und wenn ich schon kämpfen wollte, wie komme ich überhaupt aus der Lähmung, aus dem Fluchtmodus heraus? Nein, heute geht es nicht an erster Stelle darum, was wir zu tun haben. Es geht vielmehr um unseren Blickwinkel. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Eliab, der große, starke Bruder Davids, der wird doch bestimmt König, nicht der kleine David. Das ist eine Sicht aufs Äußere. Oder anders gesagt, eine waagerechte Sicht. Es ist auch die horizontale Sicht von Saul und seinen Soldaten in dieser Schlacht mit Goliath. Sie sehen nur, was vor Augen ist. Sie sehen glänzendes Metall der Waffenrüstung. Sie schätzen die Körpergröße des Riesen ab. Aber sie heben nicht die Augen. Sie schauen nicht auf den Himmel. Gott spielt in ihren Gedanken keine Rolle. Und was ist die Folge? Sie suchen Lösungen auf gleicher Ebene. Saul will diejenigen belohnen, die sich zum Kampf bereit erklären. Und als dann David kommt, stellt er ihm sofort seine komplette Rüstung zur Verfügung. Denn nur so kann man diesen Kampf doch gewinnen. Mit Menschen, Macht, Waffen. eindimensional, irdisch, flach, diese Gedanken. Auch unsere Gesellschaft ähnelt dieser Armee. Das Coronavirus hat uns spüren lassen, dass wir nicht alles in der Hand haben. Und wie ist die Reaktion? Alles auf Kontrolle und Beherrschung. Aber wer schaut weiter? Wer schaut höher? Diese Gefahr droht uns allen. Wenn uns ein Riese begegnet, wenn wir uns bedroht fühlen, wenn wir uns fürchten, wo suchen wir Hilfe? Fright, flight, fight. Erstarren, fliehen, kämpfen. Wägen wir diese drei Möglichkeiten in Gedanken ab? Oder suchen wir anderen Halt, wie David? Denn eigentlich sind ja diese drei Reaktionen rein tierischer Natur. Ein Tier, das sich bedroht fühlt, das zeigt dieses Verhalten. Aber wir Menschen, wir können gerade stehen. Wir können eine aufrechte Position einnehmen. Wir dürfen höher schauen. Wir können eine andere Perspektive einnehmen. Wir können höher und weiter denken. Ja, mehr noch, wir können lernen zu glauben. Lernen, mit Gott zu leben. Und genau das beobachten wir in dieser Geschichte bei David. Er besiegt den Riesen durch einen schlauen Trick, okay. Aber er macht auch und zuerst etwas anderes. Er bezieht Gott in die Geschichte mit ein. Die Soldaten denken, Goliath verspottet uns. Aber David fragt in Vers 26, wer ist dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Spürst du den Unterschied? Die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Jetzt kommt Gott ins Spiel. Hier tritt Gott in die Geschichte ein. Hier wird die Perspektive weiter. Der Herr, der Gott Israels, denn sein Volk sind sie doch. Er hat doch seinen Bund mit Israel geschlossen. Das hatte man ganz vergessen. Aber macht das nicht den Unterschied? David nennt Goliath den unbeschnittenen Philister. Ihm fehlt das Zeichen des Bundes. Gott steht nicht an Goliaths Seite. Gott ist nicht auf der Seite von Hohn und Spott. Der Herr hat Israel seine Treue versprochen und seinen Beistand, wenn sie ihn anrufen. Darauf vertraut David. Er sagt zu Saul, dein Knecht hat Bären und Löwen erschlagen und diesem unbeschnittenen Philister soll es gehen wie einem von ihnen. David vertraut auf Gott und er geht dem Riesen entgegen. Spüren wir den Unterschied zwischen dem Blickwinkel der Soldaten und dem Blickwinkel Davids? Und dann müssen wir auch fragen, was ist unser Blickwinkel? Schauen wir nur auf die Umstände, Prognosen, Kraft und Größe dessen, was auf uns zukommt? Oder rechnen wir mit dem allmächtigen Gott, der seinem Versprechen, seinem Bund treu bleibt? Es gibt nicht nur das Volk Israel einerseits und die Philister andererseits. Es gibt auch den Herrn als weiteren Faktor. Ist das heute anders? Auf keinen Fall. Es gibt nicht nur die Kirche einerseits und die Verweltlichung andererseits. Es gibt auch den Herrn, der seiner Gemeinde Treue bis ans Ende der Tage versprochen hat. Und auch in unserem Leben gibt es nicht nur uns und unsere Sorgen. Es gibt auch den Herrn, dessen Bundeszeichen wir als Getaufte tragen. Könnte das nicht den entscheidenden Unterschied machen, wenn wir vertrauensvoll auf ihn schauen? Würden wir nicht anders auf Bedrohung reagieren? Würden wir nicht anders im Leben stehen? Und würden wir nicht auch anders dem Ende des Lebens entgegengehen? Paulus sagt das in unserer Schriftlesung. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Kannst du auf Gottes Führung, auf seine Liebe vertrauen, bei allen Riesen, die auf dich zukommen? Denk nicht eindimensional, waagerecht, denk ebenfalls senkrecht und denk dann auch kreuzförmig, waagerecht und senkrecht. Schau um dich herum und schau auf Gott. Dann siehst du das Kreuz. Und wo das Kreuz Christi steht, gibt es Möglichkeiten und einen Sieg. Auch dazu möchte ich noch etwas sagen, zum Sieg. Wir alle wissen, wie die Geschichte ausgeht. David siegt, Goliath ist tot, aber wer richtig liest, sieht, dass der Kampf in der Geschichte nicht im Mittelpunkt steht. Ihm sind nur 2 von 58 Pferden geweiht. Viel ausführlicher wird darüber berichtet, was David sagt. Er erklärt sein Vertrauen auf Gott und dann spricht er zu Goliath: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Das ist der Kern. Gott entscheidet, wie der Kampf endet. Stehst du auf seiner Seite, wirst du siegen. Diejenigen, die drohen und brüllen, kommen um. Wer auf dem Herrn baut, steht auf festem Grund. Und hier sehe ich in Gedanken das Kreuz Christi. Denn es ist toll, dass Gott an Davids Seite war, aber wer sagt, dass er auch an unserer Seite stehen wird? Gilt das eigentlich auch für mich? Und das ist jetzt Evangelium. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Paulus formuliert es als Frage, aber er kennt die Antwort ganz genau. Eigentlich ist es auch gar keine Frage. Es gibt keinen Zweifel. Kein, vielleicht ist das so, vielleicht aber auch nicht. Paulus stellt eine rhetorische Frage, die nur eindeutig beantwortet werden kann. Gott ist für uns. Das sehen wir in Jesus. Paulus zeigt auf ihn. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht geschont, sondern ihn für uns alle preisgegeben. Jesus ist der große Sohn von David. Er zog freiwillig in den Krieg gegen riesige Feinde, die uns Menschen bedrohen wollen, die uns zu ihren Sklaven machen wollen, die uns vernichten wollen. Weißt du, wie diese Riesen heißen? Sünde, Tod, Teufel. Gegen sie hat Jesus gekämpft. Er tat es wie David. Er schaute nicht auf die Macht der Gegner, er schaute auf Gott, der ihm helfen würde. Er vertraute auf seinen Vater und er siegte. Er schenkte den Menschen Freiheit, wie schon David die Israeliten von den Philistern befreite. Jesus gewann ebenfalls nicht durch Brutalität, auch nicht durch List. Er siegt durch den Tod hindurch. Durch Gottes Kraft besiegt er sogar den Tod. Jesus siegt. Und jetzt kommt die wunderbare Nachricht für uns. Wer ihm im Glauben verbunden ist, darf teilhaben an der Überwindung. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 37, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Wir überwinden sogar weit. Welcher Riese unseren Weg auch kreuzen mag, was auch passieren wird mit uns, mit der Kirche, mit der Welt, wer glaubt, wird weit überwinden. Dank sei dem, der uns geliebt hat. Dank sei Jesus. Das darf unser Blickwinkel sein. Unsere Perspektive darf so viel weiter sein als nur die horizontale, was immer uns bedroht, wovor auch immer wir uns fürchten. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Wenn du das weißt, wenn du das glaubst, wenn du darauf vertraust, ja dann kannst du viel mehr als erstarren, fliehen oder kämpfen. Kein Riese ist größer als Gott. Und vielleicht sehen wir dann doch eine Möglichkeit, den Riesen zu überwinden, wie David mit seiner Schleuder und dem Kieselstein. Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir den Glauben nicht zu einer netten Geschichte von Glück machen. David und Goliath, die Geschichte erscheint uns nahezu wie einem Wunder, das nur aus Klugheit und Tapferkeit besteht. Aber ich sagte bereits, bei Jesus, dem Sohn Davids, war der Sieg viel, viel weiter. Er gewann nicht mit Hilfe eines kleinen Kieselsteins. Er verschwand hinter einem großen Grabstein. Und dennoch siegte er. So sagt auch Paulus, in dem allen überwinden wir. In dem allen? In was denn? Nun, in dem allen, was davor erwähnt wird. Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert. All diese Riesen, die uns drohend anbrüllen, ich bin stärker, du wirst den Kampf verlieren. Wir dürfen glauben, in dem allen werden wir siegen. Wir dürfen wissen, dass es gut ist und dass es gut wird. Auch in diesem allen. Glauben ist keine Superheldengeschichte. Es ist die Geschichte des Herrn, der leidet und stirbt und der dennoch trotz allem überwindet. Denn am Ende geht es nicht um unseren Sieg, es geht auch schon bei David und Goliath um das Fürstentum des gesalbten Gottes. David, der Gesalbte, gewinnt hier, aber er ist noch längst kein König. Er wird erst zum König und der Weg beginnt hier. Und genauso hat Jesus den entscheidenden Sieg bereits errungen, den entscheidenden Sieg am Kreuz. Aber seine Herrschaft über allem, die erwarten wir noch. Der Sieg ist sicher. Um jenen Sieg geht es letztendlich, dass Gottes Reich kommt, dass sein Wille geschehe und dass sein Name gerühmt wird. Bis dahin dürfen wir leben in dem Wissen, dass wir auf der Siegerseite sind. In ihm, in Jesus. Das Dunkel wird nicht gewinnen, egal welcher Riese in deinem Leben brüllt. Und wenn es der Tod ist, schau nicht nur waagerecht. Heb deinen Blick, sieh auf das Kreuz und denke daran, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Was auch immer dein persönlicher Goliath ist, welche Macht auch immer Kirche und Welt bedroht, es gibt nur einen Sieger. Jesus, der Sohn Davids. Und wer sich im Vertrauen ihm weiht, wird ebenfalls überwinden. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ihm sei die Ehre. In Ewigkeit. Amen. Wir singen Psalm 68, Vers 7 und 9. In dem Wissen, dass Gott seine versammelte Gemeinde schützt und erhält, dürfen wir uns mit Christen und Christinnen auf der ganzen Welt verbunden wissen. Und so möchte ich euch einladen, gemeinsam stehend das apostolische Glaubensbekenntnis zu sprechen, das heute an so vielen anderen Orten, in so vielen anderen Sprachen ebenfalls gesprochen wird. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir beten. Vater im Himmel, wir haben soeben von David und Goliath gehört. Das Volk Israel stand einem wütenden, angsteinflößenden Riesen gegenüber. Wir bitten dich, sei du bei allen Menschen und Völkern, die noch heute einem Goliath gegenüberstehen. Wir bitten um Weisheit für alle, die eine verantwortungsvolle Aufgabe in Kirche, Politik und Gesellschaft übernehmen. Lass sie nicht nur sehen, was vor Augen ist. Wir bitten dich um einen guten Blickwinkel, damit auch wir das Herz von Menschen liebevoll ansehen können. Das Herz von Kranken, Trauernden, von Verzweifelten und Resignierenden. Sei bei deinen Menschen, damit sie immer wieder dich in den Blick nehmen, damit sie mehr sehen als das, was vor Augen ist, damit sie dein Kreuz nicht aus den Augen verlieren, denn du hast uns erlöst von allem, was wütet und brüllt. Du hast gesiegt, nicht durch einen Kieselstein. Der riesige Grabstein, der zur Seite gerollt war, ist uns das Zeichen. Dein Kreuztod war nicht vergeblich, sondern unsere Hoffnung für immer und ewig. Dafür loben und preisen wir dich. Alles, was uns persönlich bewegt und beschäftigt, legen wir in die Worte, die du uns zu beten gelehrt und erlaubt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nach der Rundgangkollekte für die Kirchenkasse singen wir Lied 164 stehend. Es ist auch nur eine Strophe, genau. Aber erst die Kollekte.
Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.